Marxismus, der antikapitalistische Podcast von Linkswende. Im Folgenden hörst du eine Aufzeichnung des Gruppentreffens vom 23. Oktober 2025.
Lisa Hasenbichler spricht darüber, wie der Aufbau einer revolutionären Bewegung im 21. Jahrhundert gelingen kann.
Marxisten fangen ja gern eine Referate damit an, dass sie alle Krisen des Spätkapitalismus erstmal aufziehen. Das werde ich heute ersparen, weil ich glaube, uns allen in diesem Raum ist sehr gut bewusst, dass uns der Kapitalismus wirklich tief in die Scheiße hineingeritten hat. Die Frage, die sie uns stellt, ist nicht, warum sind wir heute hier, sondern warum sind wir nicht Hunderte? Angesichts dessen, dass unsere Regierung gerade ein Genozid unterstützt, dass unser Planet vernichtet wird, dass es wieder Säbelrasseln gibt, dass Faschismus überall in Europa am Erstarken ist, ist es eigentlich vollkommen irrational, dass das Parlament nicht längst in Flammen steht und sie nicht 100.000 Leute auf der Straße versammeln, um dagegen zu protestieren, dass da durchgehend Politik gegen uns und auf unsere Kosten gemacht wird. Das heißt, darum wird es heute ein bisschen gehen in dem Referat. Was ist der Zustand der Linken in Österreich? Was sind die Gründe auch dafür? Und wie können wir durch die richtige Politik diese niedrige Aktivität aufbrechen und eine Bewegung aufbauen, die eine ernsthafte Bedrohung ist für die kapitalistische Gesellschaftsordnung? Dass es das Potenzial dazu gibt, dazu muss man nicht so weit schauen. Wir haben es gerade erlebt, eben zum Beispiel in Italien, wo es riesengroße politische Generalstreiks gibt, auch in anderen Teilen von Europa, in Griechenland, die Hafenarbeiter, in Paris. Es gibt eigentlich in ganz Europa gerade Massendemonstrationen in Solidarität mit Palästina. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die für das 21. Jahrhundert recht symptomatisch ist. Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sieht man, dass in den letzten 10 Jahren sowohl so Uprising, Riots, als aber auch Streiks global konstant am Anstieg sind. Und es deckt sich oft nicht ganz mit dem Gefühl, was man hat. Viele Menschen, mit denen ich so rede, haben, wenn es um Politik geht, eigentlich oft so ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Machtlosigkeit, die sehr lähmender ist für politische Praxis. Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir uns ja immer vor Augen führen, diese gefühlte Machtlosigkeit gründet nicht unbedingt in einer objektiven Realität. Das ist was uns auch vermittelt wird. Und es ist kein Naturgesetz, dass wir keinen Einfluss oder wenig Einfluss haben, wie Politik gerade momentan stattfindet, sondern wir können Einfluss darauf nehmen durch die richtige Politik. Diese Positivbeispiele, die wir gerade sehen, die zeigen auch ganz gut, was die gesellschaftliche Gruppe ist, die als einzige erfolgreich darin sein kann, ernsthaften politischen Druck aufzubauen, die arbeitende Klasse. Die italienischen Hafenarbeiter sagen, wenn ihr diesen Genozid nicht beendet, legen wir Europa lahm. Und das ist keine leere Drohung, das kennen sie tatsächlich. Ein Lieblingsbeispiel von mir ist ja immer ein Freund von mir aus Bosnien. Vor 2-3 Jahren hat es da Streiks von den Kohlearbeitern gegeben und die haben sich selbst bewusst auf die Straßen gestellt und haben gesungen, you're gonna have a blackout, you're gonna have a blackout. Und der Punkt ist ein bisschen der, so sowohl der Chef, der seinen Kohlearbeiter zu wenig bezahlt, als auch der Politiker, der super kriegsbegeistert ist oder genozidbegeistert ist, ist in Wirklichkeit komplett in einer Abhängigkeit zu den ArbeiterInnen, die offiziell in der Hierarchie unter ihm stehen. Ohne Waffen kein Krieg, ohne Waren kein Profit. Also solange ArbeiterInnen vereinzelt sind, kann man Macht über sie ausüben, man kann sie kündigen, einschüchtern, ihnen die Polizei vorbei schicken. Aber sobald sie sie organisieren, in der Masse sitzen sie am längeren Hebel. Darum eben auch dieser marxische Grundsatz, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiter selbst sein. Genau, warum betone ich diesen Aspekt jetzt so stark gleich am Anfang? Wir sind als Linke oft mit 2 Vorwürfen konfrontiert. Es gibt die einen Leute, die sagen oder behaupten, ja, schön und gut, Industrieproletariat war vielleicht früher der richtige Weg, aber inzwischen gibt's ja quasi keine Arbeiterklasse mehr. Und dann gibt's die anderen Leute, die sagen, ja, na, Arbeiter gibt's schon noch, aber die Linke ist vollkommen isoliert von denen, das sind alles Bürgerliche, das sind alles Studis, die haben keinen Bezug zur Arbeiterinnenklasse. Und ich würde sagen, beides ist kompletter Schwachsinn. Tatsächlich, seit wenigen Jahren, ich glaube vor 2 Jahren war das, ist zum ersten Mal die Arbeiterinnenklasse global die größte gesellschaftliche Klasse von allen geworden, was einfach auch daran liegt, dass die industrielle Landwirtschaft halt einfach diese klassischen Bauernklasse verdrängt. Und im marxistischen Sinn ist ja sowieso jeder, der nicht genug Kapital besitzt, dass er andere Leute für sich arbeiten lassen kann und dadurch zur Lohnarbeit gezwungen ist, Arbeiter. Es bringt überhaupt nichts an so einem mythologisierten Bild von einem wahrscheinlich weißen, männlichen Industriearbeiter festzuhalten, weil das für politische Analyse einfach unbrauchbar ist und weil es uns auch unserer größten Stärke eigentlich raubt, nämlich dass wir die Mehrheit sind in dieser Gesellschaft. Genau. Also das Problem ist weniger, dass es die Arbeiterinnenklasse nicht gibt oder dass wir als Linke isoliert von dieser sind, die meisten von uns sind Arbeiterinnen, sondern eher die meisten Revolutionäre sind Arbeiterinnen, aber noch sind nicht die meisten Arbeiterinnen Revolutionäre. Und damit kommen wir dann gleich zu dem Punkt, der Zustand der Linke in Österreich und auch der Zustand von Klassenkampf in Österreich. Das eine hat mit dem anderen sehr viel zu tun. Manche von euch kennen vielleicht die Statistik, weil ich sie sehr oft zitiere in meinen Referate, dass Österreich das zweitstreikfaulste Land in Europa ist. Also hinter uns ist nur die Slowakei. Wir haben auf 1000 Beschäftigte einen Streiktag im Jahr. Belgien hat 96. Also quasi ein Hundertstel von dem, was Frankreich und Belgien auf die Füße steht. Und ich finde aber da auch schon, wenn wir ein bisschen zurückschauen in der Geschichte, ist es wichtig festzuhalten, das war nicht immer so. Also gerade wie die Habsburg-Monarchie gestürzt worden ist, haben wir zum Beispiel die österreichische Rätebewegung gehabt. Da waren 1 bis 2 Millionen Leute indirekt oder direkt an einer Arbeiterinnenherrschaft beteiligt. Und die haben den Staat geführt zum Zeitpunkt, wo die Parteien das noch nicht kennen haben. Natürlich dann in den folgenden Jahrzehnten hat die Arbeiterinnenbewegung viele Niederlagen auch ertragen müssen. Ganz viel von den Menschen, die damals revolutionär aktiv waren, sind dann in verschiedenen Faschismen umgekommen, in Ungarn, in Spanien, in Österreich, natürlich im Nationalsozialismus. Und danach haben wir eben in die 50er Jahre eine Phase von wirtschaftlichem Aufschwung und vor allem auch von nationalem Wiederaufbau und dieses nationale politische Projekt, da wieder einen Staat aufzubauen, hat eigentlich Klassengegensätze komplett verwischt. Also die Klassenposition tritt voll in den Hintergrund gegenüber dieser neuen nationalen Identität und gleichzeitig hast du halt auch das Problem, wenn dann Arbeiterinnenkämpfe geführt werden, dann vor allem für Verbesserungen innerhalb von dem System, weil die Leute erleben gerade, dass sie einen Lebensstandard verbessert, gerade im Vergleich zum Krieg vorher. Genau. Für revolutionäre Linke natürlich wahnsinnig schwierig, in solchen Zeiten dann anzudocken. Und die Effekte davon sehen wir bis heute. Also ich glaube, ihr habt alle die Lohnverhandlungen von den Metallern gerade mitverfolgt. Absolut niederschmetternd. Also generell, wir haben gerade Inflationen, Teuerung, diese riesen Pensionsreform, die durchgedruckt worden ist. Und da gibt es einfach gerade überhaupt keinen nennenswerten Widerstand. Genau, der Zustand von Klassenkampf hat aber tatsächlich einen sehr starken Einfluss auf die politische Mobilisierbarkeit von Menschen. David hat mir eigentlich verboten, über die Bolschewiki zu reden. Ich muss es doch tun. Genau, also habe ich die Mitgliederzahlen von den Bolschewiki im Laufe der Jahre, in den 1910er Jahren mitgebracht. 1914 4000 Mitglieder. Dann Februarrevolution 1917 auf einmal 23.000 Mitglieder und im Nachschwung von dieser Bewegung, also im August, haben sie dann 250.000 Mitglieder gehabt. Also wenn dann einmal ein Momentum da ist, wenn dann einmal eine Bewegung, eine revolutionäre Situation, Arbeitskämpfe da sind, dann geht es meistens recht schnell. In solchen Fällen ist dann Organisierung auch mit eigenen Herausforderungen verbunden. Auf die werde ich jetzt weniger eingehen, weil ja, leider we are far from that. Das heißt, es geht eigentlich jetzt für uns mehr darum, wenn wir jetzt an einem Punkt sind mit niedriger Klassenaktivität. Es gibt viele Fehler, die eine Linke da machen kann und wo sie sich auch sehr schnell in die politische Irrelevanz hineinkatapultiert kennen. Und diese Fehler, würde ich sagen, wenn man sich die Szene in Wien anschaut, sind da auch abgebildet. Das heißt, da geht es ein bisschen darum, was sind diese Fehler und wie vermeidet man die? Für meine Ansicht nach das Schwerwiegendste ist einfach Sektierertum, der Rückzug in die eigenen Strukturen. Ganz oft ist das auch damit verbunden, dass man eine sehr starke Paranoia vor staatlicher Repression irgendwie erwartet. Das kann auch manchmal gerechtfertigt sein. Also für Gruppen, wo ich das so erlebt habe, dass so ganz stark der Schutzwall nach außen irgendwie aufgestellt wird, die haben wirklich in der Vergangenheit eine sehr stark polizeiliche Repression erlebt. Das Problem ist halt, wie will man als linke Organisation in die Gesellschaft wirken, wenn man sie davon komplett abkapselt? Also das beste Beispiel für mich ist das Palästina-Solidaritätscamp letztes Jahr, wo wir nachher 3 Leute erzählt haben, sie waren dort, sie wollten mitmachen, sie haben keinen zum Reden gefunden. Oder nur besser, sie sind als V-Bullen verdächtigt worden. Also, und wirklich so, junge Studis, ja, also wie geht's dann bitte Leute, die vielleicht weniger in das typische Bild von einem linken Aktivisten passen? Genau, also das gibt's natürlich in so autonomen Kreisen teilweise sehr stark, es gibt's natürlich auch in so marxistischen Kreisen sehr stark, dort und oft eher so in die Richtung von, man verliert sie in seinem Theoriekonstrukt und weil man irgendwie niedergeschlagen ist, dass sie die Praxis nicht so auswirkt, wie man sie gerne hätte, zickt man sie halt immer mehr darin zurück, dass man glaubt halt, nur selber hat man die richtige Theorie und streitet sie um kleine Fragen und dann wird es mehr so ein Lesekreis-Diskussionszirkel. Genau. Genauso falsch als dieses Abkapseln ist es aber, wenn Gruppen zugunsten einer Breite der Bewegung Kompromisse dahingehend machen, dass man Leute einbindet, die eindeutig Interessen vertreten, die nicht die Interessen der Arbeiterinnenklasse sind. Die Organisation ist unser Werkzeug zur Selbstbefreiung von unserer Klasse. Und dieses Werkzeug wird sehr schnell recht stumpf, wenn man es zulässt, dass eben da Positionen vertreten sind, die für eine Linke einfach nicht okay sein. Und ich meine, einerseits betrifft es jetzt sehr stark die Sozialdemokratie. Wir sehen, was die gerade in der Regierung aufführt. Wir sehen, dass sie überhaupt nicht mehr Politik für Arbeiterinnen macht. Aber genauso, finde ich, sieht man es auch bei Parteien wie Die Linke oder Links, die es einfach bis zum heutigen Tag nicht geschafft haben, Fragen wie, wie gehen wir mit einem Genozid um, klar zu beantworten, ja? Und dann muss man sich ja mal anschauen, was ist das Outcome für diesen Kompromiss? Nämlich nicht, dass wir eine Massenbewegung haben, die zwei Drittel der Gesellschaft erfasst. Genau. Und das Beispiel, was ich jetzt noch bringen wollte, ist die PSÖ, die ein bisschen auf eine andere Art und Weise ein The More, The Merrier Approach hat, die einfach Bündnisarbeit machen mit sehr fragwürdigen Personen. Letzten Samstag haben sie eine Antikriegsdemo gehabt, wo auf der Unterstützerinnenliste Spitzenpolitiker von der rechtsextremen MFG-Partei drauf waren. Und der General hat, glaube ich, gesprochen. Also kompletter Wahnsinn für linke Organisationen. Es braucht also ideologische Klarheit. Die muss aber aus dem demokratischen Prozess kommen und darf nicht einfach von oben diktiert werden. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, und zwar der Rolle von Theorie und Bildung oder eben auch Kaderbildung, Kaderisierung, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, das kommt auch so ein bisschen aus der leninistischen Parteitheorie und da geht es vor allem darum, dass sich eine Organisation darum kümmert, dass Mitglieder ein hohes politisches Wissen haben, dass sie sich sicher fühlen, eigenständig politische Entscheidungen zu treffen und dass es generell in einer Organisation eine Kultur der politischen Weiterbildung gibt. Vorher haben wir ja schon gesagt, dass das Problem nicht ist, dass die Revolutionäre keine Arbeiterinnen sind, sondern dass noch nicht alle Arbeiterinnen Revolutionäre sind. Das ist ja ganz logisch, weil einfach die Klassen, die an der Macht sind, viel mehr Zugang haben zu meinungsbildenden Tools, also zu Medien, viel mehr Einfluss auf die Politik haben, viel mehr Geld natürlich haben, um andere Meinungen zu verbreiten. Wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir als Linke auch wirklich sehr sattelfest sein in die Positionen, die wir haben und sie aktiv überall einbringen, wo wir uns aufhalten, in der Familie, im Freundeskreis, im Arbeitsplatz, vor allem am Arbeitsplatz und natürlich auf der Straße im Aktivismus. Genau. Woher kommt jetzt aber dieses Wissen, was wir uns als Organisation aneignen, eben einerseits oder ganz zentral halt auch aus unserer politischen Erfahrung? Kaderisierung ist nicht so irgendwie, man hat dieses Theoriegerüst, das gibt man dann weiter und damit ist es dann irgendwie abgeschlossen und alle können sich toll fühlen, dass sie was wissen, was andere nicht wissen. Sondern im Gegenteil, kommt diese Erfahrung eben vor allem ganz stark aus der Bündnisarbeit, aus der politischen Arbeit, aus den Gesprächen, die wir in unserem Umfeld führen und das wird dann immer wieder in Bezug gesetzt halt zu Wissen über vergangene Klassenkämpfe, auch zu Erfahrungen, was Sozialistinnen in andere Länder gerade machen. Genau. So. Wie viel Zeit haben wir noch?
Ist 14 Minuten.
Okay, das ist super. Genau. Und so verhindert man eben auch, dass es das Theoretische ein bisschen halt losgelöst ist von der Praxis und dass es irgendwie zu seinem Selbstbeschäftigungszweck wird. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist immer Demokratie in der Organisation. Viele Revolutionen in der Geschichte, allen voran die russische Revolution, sind im Endeffekt daran gescheitert, dass es ein kleiner bürokratischer Apparat war, der sie selbst an die Macht gesetzt hat, wo eigentlich die Arbeiterinnen sein hätten sollen. Und bis heute ist es in linken Organisationen ein Problem, dass es manchmal Personen in Verantwortungspositionen gibt, die lange dabei sind, die Entscheidungen auf eigene Faust treffen, die nicht gewählt sind, wo es dann einfach überhaupt keine Verpflichtung mehr gegenüber dem Rest der Organisation gibt und die auch nicht abwählbar sind. Ich kenne es vor allem aus autonomen Kreisen auch, wo dann auch oft betont wird, es ist irgendwie basisdemokratisch, deswegen wählen wir keine Personen. In der Praxis funktioniert das nie, weil neue Mitglieder haben überhaupt gar keine Chance, Positionen hineinzubringen. Und wenn sie nicht politisch hineinpassen in die Organisation, dann sind sie halt sehr schnell wieder weg. So. Genau. Das heißt, um das zu finden, müssen Verantwortlichkeiten gemeinsam entschieden werden, müssen offengelegt werden und die Personen in Verantwortungspositionen müssen der Basis immer verpflichtet sein. Also A, es ist ja schon dann ein Problem, wenn Personen auf eine Zeit gewählt werden und in der Zeit auch machen können, was sie wollen. Also eigentlich muss es jederzeit die Möglichkeit geben, Führungsfiguren zurückzurufen, wenn sie nicht so entscheiden, wie es im Sinne der Basis ist. Was auch zur Demokratie dazugehört, ist, dass man vorher festlegt, wie mit Streit umgangen wird und dass man ein System hat, wann Mitglieder ausgeschlossen werden, vor allem im Hinblick auf Machtmissbrauch, im Hinblick auf sexuelle Übergriffe. Also wir haben das auch bei einigen linken Gruppen im letzten Jahr gesehen, ich weiß nicht, die hauen dann immer so Statements raus und man merkt, okay, es hat irgendeinen sexuellen Übergriff im Fall gegeben und das zerhaut die gesamte Organisation, weil die einfach über Jahre hinweg keine Möglichkeit gehabt haben, damit umzugehen. Und ich meine, was hier noch viel schlimmer ist, ist, dass die Personen, die wahrscheinlich Täter waren, über Jahre hinweg weiter in der Organisation sein haben können und da wahrscheinlich sehr viele Personen rausgegangen sind aus der Organisation vorher, weil sie sich nicht wohlgefühlt haben. Also wir zum Beispiel haben eine Schiedskommission in der Linkswende und Organisationsleitlinien, die das alles festlegen, würde ich allen empfehlen, da mal reinzuschauen. Das ist irgendwie interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen. Und wir haben auch das, dass wir zum Beispiel einmal im Jahr eine politische Vollversammlung machen, wo es vorher Diskussionsrunden gibt. Und theoretisch kann aber auch jederzeit von jedem Mitglied, also Vollversammlung, einberufen werden, wenn jetzt akut irgendwas politisch passiert. Und so schafft man es eben, dass man einerseits die Organisation zentralisiert hat und dadurch eine Schlagkraft hat und gemeinsam agieren kann und andererseits aber dieses demokratische Element weiterhin hat und dass es halt weiterhin eine Kraft von unten ist. Genau. Zum Schluss möchte ich nun mal zu den sozialen Bewegungen kommen, also Antifaschismus, Palästinensolidarität, Antirassismus, Klimabewegung. Ich glaube, es ist uns allen ganz klar, dass eine echte linke Organisation alle diese Themen vorantreiben muss, einerseits weil sie miteinander verknüpft sind. Das sind alles Formen der Unterdrückung, die ihren Ursprung in dem wirtschaftlichen System haben, die ihren Ursprung darin haben, dass unser System um Profit und nicht um Menschen herum orientiert ist. Andererseits aber auch, weil wir einfach wahnsinnig viel stärker sind, wenn wir diese Kämpfe gemeinsam führen. Es gibt diesen oft zitierten Satz, die Befreiung des Einzelnen kann nur die Befreiung aller sein. Aller Unterdrückten, in Klammern. Ja. Der Kapitalist ist nicht mitgemeint in diesem Satz. Genau, und ich glaube, der hat schon sehr viel Wahrheit, weil was wir im Endeffekt erreichen wollen, ist eine Welt, die frei ist von jeder Unterdrückung und das wird nicht gehen, wenn jedes Kollektiv, jede Bewegung ihr eigenes Süppchen kocht. Und das, dieses Single-Issue-Politik machen ist ein Problem und gerade in Österreich momentan ein Problem. Ich finde, man merkt sehr stark daran, dass wir einerseits eine wahnsinnig starke Palästina-Bewegung plötzlich haben und sie auf der antifaschistischen Front überhaupt gar nichts hat. Und es hat aber miteinander zum Tor. Es ist so, wenn Faschisten an die Macht kommen wieder in Österreich, dann wird es vor allem Araberinnen und Linke treffen. Also genau die Personen, die gerade die Bewegung gegen Genozid vorantreiben. Und dementsprechend ist das eine nicht von dem anderen zu trennen. Und so geht es uns generell mit schwulen Bewegungen. Genau. Das heißt, das ist ein bisschen die Aufgabe, die wir haben, dass wir da Themen in Bündnisse hineintragen, um die maximale Schlagkraft herauszuholen. Gut, da bin ich eh schon bei meinem Resümee. Ich habe nicht gewusst, dass du mir so viel Zeit gibst. Ich bin noch 20 Minuten. Aber dann haben wir mehr Diskussionszeit.
Ja, das stimmt.
In Zeiten wie jetzt, wo wir eben eine niedrige Klassenaktivität haben, gibt es oft ein großes Auseinanderklaffen von Theorie und Praxis. Gleichzeitig leben wir aber in einer Zeit, wo das kapitalistische System sehr stark erschüttert wird von den Krisen, die es selbst hervorbringt. Für viele Menschen werden gerade die Widersprüche sichtbar zwischen Politik, zwischen dem, was man gelernt hat und zwischen den Erfahrungen, die wir machen. Ich weiß, ich habe schon sehr viel über Palästina geredet, aber wir werden es nochmal da, weil das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, wo ganz viele Leute mitgekriegt haben, wir verfolgen live einen Genozid und unsere Regierung sagt, das ist Selbstverteidigung oder sagt, das sind Terroristen, die da, die Kinder, die wir sehen, dass umgebracht werden. Also für, das war einfach ein Punkt und gerade in Großbritannien, wo es dann zum Beispiel mit Palestine Action, wo die Regierung die plötzlich als Terroristen gebrandmarkt hat und angefangen hat, alte Leute, blinde Leute, Leute im Rollstuhl als Terroristen von der Straße hinunterzutragen, ja. Ich glaube, das geht gar nicht als normaler Mensch, dass du dann nur das hinnimmst. So, für die meisten Leute wird es einfach dann sehr, sehr offensichtlich. Und genau, als Revolutionärer wird man diese Widersprüche, wenn wir sie sehen, ja immer politisieren und immer größer machen. Genau. Aus dieser berechtigten Wut, die die Menschen haben, entstehen einfach Bewegungen, die die gesellschaftliche Ordnung herauszuführen, aber wir brauchen eine Form der Organisierung, die es schafft, diese Bewegung dann zu einem Ende zu führen. Alle, die politisch aktiv sind, wissen, es gibt unglaublich viele Widerstände aus dem Lager der Menschen, die ein Interesse daran haben, dieses System zu erhalten. Aktivistinnen werden eingesperrt, verleumdet, Bewegungen werden befriedet, kooptiert. Und da müssen wir uns irgendwie durchnavigieren und aus jedem Widerstand nur gefestigter, nur stärker hervorgehen. Genau, und ich fasse jetzt am Ende nochmal zusammen von meinem Referat, was es meiner Meinung nach eben dafür braucht. Und ich freue mich voll, wenn wir das dann gleich nochmal alle größer diskutieren. Also Kaderisierung, Aktivistinnen, die wissen, was die da in die selbstsicher handeln können, die politisch geschult sind im Klassenkampf und dieses Wissen stets weiterentwickeln durch die Erfahrungen, die sie im Aktivismus machen. Dann Demokratie. Es braucht Strukturen, in denen Verantwortlichkeiten klar sind, in denen Führungsfiguren gewählt sind und wo in jedem Schritt der politische Wille der Mehrheit eigentlich das politische Programm vorgibt. Dann ideologische Klarheit. Diskussion ist Teil von einem demokratischen Prozess und ist wichtig, aber wir diskutieren nicht zum Selbstzweck, sondern man diskutiert, dass man dann zu einer gemeinsamen Position kommen soll, nach der man auch geeinigt handeln kann. Und dann eben zum Schluss nur die Verbindung von verschiedenen Kämpfen, vor allem eben von ArbeiterInnenkämpfen und sozialen Bewegungen, aber auch von sozialen Bewegungen untereinander. Genau. Für alle, die sich jetzt fragen, wo finde ich so eine Organisation?
Wenn du mehr zu diesem Thema oder Linkswende erfahren willst, abonniere unsere Social-Media-Kanäle und schau dich auf linkswende.org um. Wir sind ein antikapitalistischer Verein für Aktivistinnen und Aktivisten. Wenn du Zuversicht tanken möchtest, lege ich dir den jährlich nach dem 1. Mai stattfindenden Marxismus-Kongress nahe. Schau einfach auf der Homepage, ob das genaue Wochenende bereits bekannt ist. Sobald du bei uns aktiv werden willst, melde dich einfach bei uns. Wir sehen uns auf der nächsten Demo. Marxismus von Linkswende. Radikal und selbstbewusst links.
Völker, hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.